Beginnen wir diese Folge mal mit einem Leckerbissen für Philosophiestudierende. Michel Foucault hielt 1970 eine Vorlesung am Collège de France. Die Ordnung des Diskurses war das Thema. Foucault definiert darin den Begriff und die Mechanismen eines Diskurses und ersetzt für diesen Diskurs etwas voraus. Ich setze voraus, dass in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird. Und zwar durch gewisse Prozeduren, deren Aufgabe es ist, die Kräfte und die Gefahren des Diskurses zu bändigen, sein unberechenbar Ereignishaftes zu bannen, seine schwere und bedrohliche Materialität zu umgehen. Nun, kann man sagen, diese Definition, diese Grundlage eines Diskurses gilt noch im Zeitalter von Social Media? Das kann sich ja jede und jeder einmal fragen, ehe wir den Boden des philosophischen Proseminars verlassen. Foucaults Diskursanalyse scheint durch die sozialen Medien eher wie aus der Zeit gefallen. Und trotzdem verwenden wir natürlich das Wort Diskurs immer wieder, wenn wir über die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen auf Social Media sprechen. Doch die Art von Diskurs, die dort stattfindet, ist hitzig, unkontrolliert, unkanalisiert. Ordnung herrscht wenig und ständig verändern sich die Trends der Kommunikation. Und eine Handlung prägt die digitalen Diskurse besonders. Die Reaktion. Weil Likes, Reaction-Videos und Kommentare längst keine belanglosen individuellen Handlungen im digitalen Raum mehr sind. Die Algorithmen belohnen Interaktionsfähigkeit, Beurteilungen und Provokation. Was macht das mit dem gesellschaftlichen Diskurs? Warum ist Online-Kommunikation geprägt von Überreizung? Wie wird im digitalen Raum mit Bildern, Memes und Interpretationen Politik gemacht? Und mit welchen Methoden wird durch die Provokation von Reaktionen in den sozialen Medien um Deutungsmacht gekämpft? Darum geht es jetzt. Das ist der Republikast. Mein Name ist Jonas Ross und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die auf den vielen Bühnen, in unzähligen Gesprächen und mit ihrem Wissen und ihrer Meinung auf der Republika die Themen unserer Zeit verhandelt haben. Diese Folge ist auf der Republika Hamburg entstanden, im Rahmen des Reeperbahn-Festivals Ende 2025.
Dieser Diskurs hat sich natürlich vor allem jetzt erstmal dadurch geändert, dass eben so viele Menschen mitsprechen können und dass nicht mehr so ganz klar ist, wer sind denn unsere Autoritäten eigentlich?
Das ist Anne-Kathrin Kohut.
Ich beschreibe in meinem Buch die sozialen Medien als eine sogenannte Reaktionskultur.
Anne-Kathrin Kohut ist promovierte Kulturwissenschaftlerin, freie Autorin und Kolumnistin. Sie ist Mitherausgeberin der Buchreihe »Digitale Bildkulturen« und der Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik. Kohut hat Bücher über Netzfeminismus, Nerds und K-Pop geschrieben. Und in ihrem neuen Buch, von dem sie hier spricht, beschäftigt sie sich mit der Frage, wie in den sozialen Netzwerken um Deutungsmacht gekämpft wird.
Und deswegen ist natürlich irgendwie so die Grundidee dieses Buches diese Awareness, wenn man so will. Also wirklich auch die Reaktionskultur als so ein strukturelles oder Problem anzusehen, das auch uns alle betrifft, ne, in die wir irgendwie alle, die wir online unterwegs sind, involviert sind.
Hyperreaktiv. So heißt ihr Buch, das 2025 im Verlag Klaus Wagenbach erschienen ist. Kohut untersucht darin, welche Konsequenzen es für Diskurs und Debatte hat, wenn soziale Netzwerke zunehmend auf reine Reaktion ausgelegt sind. Aufs Reagieren, Teilen, Polarisieren. Ich habe sie in Hamburg getroffen. Und sie hat mit mir gesprochen über ihre Bestandsaufnahme der digitalen Debatten, über die Rolle, die wir alle beim Verstärken gefährlicher Mechanismen einnehmen, über Reaktionskultur, Deutungshoheit und über die Suche nach der Hoffnung auf einen demokratischeren Diskurs. Mein Mein Gast in dieser Folge vom Republikast ist Anne-Kathrin Kohut und ich habe die große Freude, sie zu begrüßen. Hallo Anne-Kathrin.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Erzähl mal ein bisschen über das Buch. Warum hast du das geschrieben und worum geht's?
Also mein Buch heißt ja Hyperreaktiv, wie in sozialen Medien um Deutungsmacht gekämpft wird. Und ich beschreibe in meinem Buch die sozialen Medien als eine sogenannte Reaktionskultur. Was heißt das? Das heißt erstmal, dass natürlich die sozialen Medien architektonisch und infrastrukturell eigentlich so aufgebaut sind, dass man immer reagieren muss, beziehungsweise man reagiert automatisch, indem man konsumiert. Ne? Also selbst sich etwas lange anschauen, wird ja quasi für die Plattform schon als eine Art von Reaktion gemessen, die Auswirkungen darauf hat, was anderen wieder angezeigt wird. Also es gibt sozusagen diese technische Eigenheit der sozialen Medien, dass sie eben Reaktionen befördern. Aus verschiedenen Gründen, vor allem natürlich ökonomischen Gründen für die Plattform. Und mich hat so ein bisschen interessiert, wie schreibt sich jetzt, sag ich mal, dieses technische Element auch in unsere Kultur, in unser soziales Miteinander ein. Denn ich glaube, es ist eben nicht nur eine Reaktionsökonomie, die entstanden ist. Also den Begriff gibt es schon und den finde ich auch sehr begründet. Aber ich glaube, es gibt eben mittlerweile auch eine Reaktionskultur, weil natürlich in dem Moment, wo Reaktionen so ein wichtiges Instrument auch teilweise geworden sind, wir natürlich anders miteinander umgehen in den sozialen Medien und vielleicht auch nicht nur in den sozialen Medien. Und dass wir auch sozusagen alles, was wir an Kultur produzieren, mehr denn je danach ausrichten, dass es Reaktionen hervorruft, dass es, wie ich immer so gerne sage, reaktionstauglich ist. Und das schaue ich mir so ein bisschen an im ersten Teil meines Buches. Und im zweiten Teil interessiere ich mich eher für so sehr instrumentelle Formen von Reaktionen. Also auch um die Frage, wie, also Reaktion auch als Interpretation, wie nehme ich Inhalte wahr, wie frame ich sie, wie kontextualisiere ich sie und wie kann das auch zu so einem politischen Instrument werden.
Du hast ja auch eine Vergangenheit, dich auch mit Kunst viel zu beschäftigen und hast ja auch in der Vergangenheit in ganz andere Richtungen gearbeitet. Wobei ich mich doch frage, hat das Buch auch was zu tun mit vergangenen Arbeiten von dir?
Auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass das Buch so ziemlich die Arbeit der letzten 15 Jahre, also meine Arbeit in den letzten 50 Jahren auch so ein bisschen zusammenfasst. Es ist richtig, ich komme so aus der Kunstgeschichte beziehungsweise eigentlich eher Bildwissenschaft und ich hatte nochmal nachgeguckt, ich glaube so vor 12, 13 Jahren habe ich so meinen ersten Text geschrieben, den ich damals genannt habe, Kick-Off-Bilder. Und es ging noch so ein bisschen um die Tumblr-Ära ne? Und da war so
Langes
mein Gedanke,
ja,
genau. Und mein Gedanke war damals, Mensch, oder mir ist aufgefallen, die Bilder, die oft geteilt werden, sind oft die, die eine sogenannte Kick-Off-Qualität haben. Also die irgendwie so ganz einfach sind und die man dann ganz schnell nachmachen kann und dann auch hochladen sozusagen und dann auch natürlich mit dem Wunsch, viel geteilt zu werden und viral zu gehen. Und das ist natürlich total interessant, sozusagen diese Verschiebung in der Produktion von Kunst zu sehen. Und vor allem damals auch schon der Gedanke, das ist sozusagen nicht aus der Kunst herausgekommen, sondern eigentlich aus dieser Infrastruktur sozialer Medien heraus entstanden. Und deswegen interessiert mich das eigentlich schon bestimmt 10 Jahre. Und irgendwie war dann auch so der Gedanke, und deswegen ist das Buch dann, glaube ich, auch entstanden, diese vielen unterschiedlichen Aspekte der Reaktionskultur, die mich in einzelnen Texten immer schon beschäftigt haben. Ich habe auch so Essays über Reaction-Videos geschrieben zum Beispiel, dass ich da mal so ein bigger picture draus mache, weil ich dann irgendwann das Gefühl hatte, warte mal, alle meine Themen oder alle kulturellen Eigenarten, die gerade so entstehen, haben irgendwie damit zu tun. Und es scheint also irgendwie eine grundlegendere Entwicklung oder ein grundlegender Wandel zu sein, der da stattfindet. Und da war es so der Wunsch von mir, das einfach mal zu fassen auch.
Interessant. Was ich daran so spannend finde, muss ich gerade dran denken, wo du auch Tumblr ansprichst. Instagram beispielsweise hat ja auch angefangen mit einem harmlosen Umfeld für, sagen wir jetzt mal, im weitesten Sinne Kunst, also Fotos oder für das Teilen von, wenn man es jetzt mal ganz groß sagen möchte, kulturellen Inhalten. Also ist ja auch interessant, dass in der Zeit, wo du dich damit beschäftigst, diese im weitesten Sinne künstlerische Plattform oder so kulturelle Plattform geworden ist zu einer krass politischen Plattform. Also dass auch Kunst und Diskurs sich da so ein bisschen vermischt haben. Spielt das auch eine Rolle, also dass man das auch vielleicht gar nicht mehr trennen kann auf diesen Plattformen?
Ja, absolut. Also auch das ist so ein Aspekt, der mich in meiner Arbeit viel interessiert, wie politisieren sich Inhalte. Und das hat viel damit zu tun, dass ich eben die sozialen Medien schon so lange beobachte. Und ich stimme dir zu, gerade Instagram ist ein sehr gutes Beispiel dafür, für eine erstmal sehr unpolitische Plattform. Und aber auch ein gutes Beispiel dafür, wie dennoch diese Mechanismen der Reaktionskultur in dem Moment, wo man sie kapiert hat, ne, in dem Moment, wo man weiß, was sie für Auswirkungen haben, wie man diese Plattformen nutzen kann, auch politisch, sie auch genutzt werden. Ne? Also es brauchte natürlich eine gewisse Zeit, um an den Punkt zu kommen, das zu verstehen, ne, Erfahrungen, um diese Mechanismen irgendwie zu spüren, um sie dann instrumentalisieren zu können, auch politisch eben instrumentalisieren zu können. Und ich glaube, deswegen war es am Anfang nicht so und jetzt ist es stärker so, aber natürlich liegt es so ein bisschen auch im Geist der Zeit einfach, weil man ja schon beobachten kann, dass einfach die Krisensituationen sich verschärft haben und dass natürlich auch viel, viel mehr passiert, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, man hat auch das Gefühl, etwas tun zu wollen. Und für viele ist dann natürlich das Einfachste, was man tun kann, vielleicht eben genau was zu liken, zu teilen, zu kommentieren online. Also da kommen wahrscheinlich mehrere Sachen zusammen. Aber ja, also diese Entwicklung sehe ich auf jeden Fall auch sehr deutlich.
Es ist aber schon interessant, dass eigentlich vor allem Instagram so, also sagen wir mal jetzt mal in den USA irgendwie gestartet, dann ja recht schnell auch in die in Anführungszeichen westliche Gesellschaft vor allem eben genutzt, so in Europa und in den USA. Und wo man ja sagen muss, die politischen Probleme und auch die sozialen Probleme sind natürlich, liegen auf der Hand. Aber dass man so eine Plattform, die in erster Linie ja eigentlich für genau das steht, also für so einen für so eine Wohlstandsgesellschaft, eben nicht für die sozialen Probleme und für die politischen Probleme, das ausgerechnet in einer Gesellschaft wie den europäischen Gesellschaften und den USA, das zu so einer politischen Plattform wird, ist ja eigentlich interessant. Und dann ja noch interessanter, dass es ausgerechnet so ein krass, extrem Art kriegt, wie die Diskurse dann geführt werden, weil ich meine, ich will jetzt nicht sagen, die Probleme finden woanders statt, aber so ein bisschen ist es ja so. Also, dass eine Gesellschaft, die eigentlich ihren Wohlstand über diese Medien teilen möchte, dann einen harten Diskurs führt auf diesen Medien, ist ja eigentlich auch eine interessante Entwicklung.
Also, ich finde es gar nicht so überraschend, glaube ich, weil zum einen waren zumindest lange natürlich westliche Medien frei, wie das jetzt ist. Darüber können wir, glaube ich, dann weiß ich nicht, müsste man jetzt nochmal neu diskutieren und vielleicht auch noch ein bisschen abwarten. Aber sie war natürlich lange frei und vor allem zum ersten Mal menschheitsgeschichtlich für die unterschiedlichsten Menschen zugänglich. Und deswegen kann man ja schon wirklich sagen, dieses Gefühl auch einer Demokratisierung von ja medialem Zugang, das hat ja wirklich stattgefunden. Ja. Und natürlich haben dann sozusagen auch Menschen, die zum Beispiel aus einer Minderheitenposition heraus sprechen, diese Möglichkeit ergriffen und eben nicht nur ihren Kaffee geteilt, sondern vielleicht auch ihre Anliegen oder ihre Erfahrungen geteilt, um sie auch für andere verständlich zu machen. Und in dem Moment natürlich, wo es vielleicht für andere verständlich wird, dann liegt es auch nahe, Ally zu werden, so, ne? Oder dann liegt es zumindest nahe, das ernst zu nehmen, ne? Das anzunehmen und plötzlich vielleicht auch eine Möglichkeit für sich selber zu sehen, doch politischer zu handeln oder da eine eigene Machtposition vielleicht ein bisschen zu teilen oder so. Also ich finde eigentlich diesen Mechanismus finde ich sehr naheliegend tatsächlich, dass das irgendwie vonstatten ging. Und das ist ja auch erstmal ein sehr positiver Mechanismus gewesen, der auch dann ja durchaus realpolitische Folgen hatte. Also ich meine, es hat sich ja in den letzten 10 Jahren auch erstmal vieles verändert. Wir sprechen jetzt natürlich so ein bisschen von einem Backlash und einem Vibe-Shift, den sehe ich auch. Mhm. Aber konstatieren kann man bis jetzt, hatte das natürlich auch durchaus im positiven Sinne Folgen. Also ja.
Ja, total. Also es gibt ja auch immer eine interessante Beobachtung, dass bestimmte gesellschaftliche Fortschritte sich durchsetzen, unabhängig von meinetwegen der politischen Führung oder so. Also der Anstoß scheint ja auch dann Früchte zu tragen. Jetzt ist das aber ja schon eine ganze Weile her und seitdem hat sich eine ganze Menge getan und vor allem hat sich ja das Klima der Debatte verändert. Also du sprichst ja auch davon, von Diskursen, die online stattfinden. Da fände ich es eigentlich wichtig zu klären, was ist denn eigentlich ein Diskurs, wenn jeder alles jederzeit teilen kann, auf alles immer reagieren kann, was qualifiziert sich als Diskurs in den sozialen Netzwerken?
Ich glaube, das hat sich eben so fundamental verändert auf allen Ebenen, die man sich nur vorstellen kann. Also Diskurs jetzt auch in so einem ja, Foucault'schen Sinne ist ja erstmal, wie soll ich sagen, die Summe aller Diskussionen, aller Debatten, aller SprecherInnenpositionen, die es gibt. So ein bisschen vielleicht auch das, was dann sich als die sogenannte öffentliche Meinung, wenn es die überhaupt noch gibt, sozusagen auch durchsetzt. Das ist ja oft dann so das Ergebnis eines Diskurses, dass es so eine dominierende Haltung vielleicht dazu gibt. Das ist deutlich fragmentierter natürlich geworden, aber diese Art von Diskurs hat natürlich klassischerweise oder im 20. Jahrhundert vor allem unter den Bedingungen, sag ich mal, der traditionellen Medien stattgefunden. Es gab Fernsehen, es gab Radio, es gab Zeitungen und Zeitschriften und diese, in Anführungszeichen, Autoritäten haben quasi diesen Diskurs im Wesentlichen geprägt, ne? Also natürlich auch mit ihrer Autorität im Hintergrund. Aber zu Diskurs gehört eben wirklich alles. Natürlich im Endeffekt gehört auch da, wie wir jetzt drüber sprechen, das gehört genauso dazu, wie man in den Wissenschaften darüber spricht, wenn man jetzt den Klimadiskurs nimmt. Ne? Mhm. Es gibt sehr unterschiedliche Positionen und das, all das, ne, in der Summe nennt man eben den Diskurs. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zur Debatte, wo man vielleicht klarer sagen würde, okay, es gibt zwei Positionen, eine ist dafür, eine ist dagegen und es geht so ein bisschen darum, wer gewinnt. Oder zur Diskussion, wo es vielleicht eher darum geht, Nenner auch zu finden. Man ist vielleicht, ne, man hat unterschiedliche Perspektiven, aber man hat jetzt eigentlich so den Wunsch, sich auf etwas zu einigen oder Kompromisse zu finden oder so. Und dieser Diskurs hat sich natürlich vor allem jetzt erstmal dadurch geändert, dass eben so viele Menschen mitsprechen können und dass nicht mehr so ganz klar ist, wer sind denn unsere Autoritäten eigentlich? Und ich glaube, das hat wieder viel auch mit so einer Verdachtskultur zu tun, dass man auch systematisch in den sozialen Medien lange daran gearbeitet hat, die etablierten Institutionen unter Verdacht zu stellen, also ihre Autorität ihnen abzuerkennen, von unterschiedlichen Perspektiven eigentlich, sodass sie auf jeden Fall mindestens nicht mehr die einzigen sind, die Autorität haben. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass sie oft tatsächlich eher sekundär sind, dass viele, sag ich mal, TonangeberInnen doch erstmal in den sozialen Medien sich befinden und dort eben sehr schnell vielleicht ein Thema identifizieren und das auch sehr schnell sehr, hochchessen können. Ja. Und dann reagiert sozusagen der Journalismus darauf und greift das auf. Ne? Ja. Und dann reagiert vielleicht auch, die UniversitätsmitarbeiterInnen darauf und greift das im Seminar auf und bespricht das mit ihren Studierenden und so weiter. Aber mein Eindruck ist schon, dass fast alle oder sehr, sehr viele gegenwärtigen Diskursthemen identifiziert werden oder gesetzt werden oft in den sozialen Medien von Menschen, die manchmal vielleicht schon eine gewisse Autorität sind im Sinne von, sie haben eine große Community sich aufgebaut. Manchmal ist das auch wirklich Zufall. Also das ist ja auch so ein Element vielleicht irgendwie der sozialen Medien, dass Dinge auch random passieren können sozusagen. Oder dass etwas aufgegriffen wird dann von einer Autorität, weil sie viele FollowerInnen hat und so weiter. Also und diese Bedingungen von Diskurs haben sich komplett verändert. Ja.
Ich finde es super spannend, dass du, also auch total wichtig, dass man diese Begriffsunterscheidungen klar zieht, weil ich glaube, wenn man gerade, wenn etablierte Medien in Anführungszeichen oder Qualitätsmedien, wie sie dann manchmal genannt werden, diese Beschreibung oder diese, sagen wir mal, diese Gegenwartsanalyse irgendwie ziehen, was passiert in den sozialen Netzwerken, wie passieren auch Debatten, wie passieren Diskurse, vermischt sich ja erstens ganz viel in der Begrifflichkeit, also Debatte, Diskurs wird da oft irgendwie als dasselbe betrachtet. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass man immer unterstellt, es ist alles aufgeheizt, es ist alles entglitten, es ist pures Chaos. Und ich kann mich davon nicht freimachen, dass das auch auf meine Wahrnehmung, wenn ich jetzt auf so diese Themen blicke, mit denen du dich beschäftigt hast, dass auch ich mir denke, Wahnsinn, also wie findet man da einen Angang, eine grundsätzliche Debattenkultur zu definieren, wie sie ist, wo man eine Reaktionskultur vielleicht was Gutes hat, wo sie was Schlechtes hat. Mhm. Also wie sortiert man eigentlich diese Masse an Debatten, also den Diskurs, der da online stattfindet?
Also ich weiß gar nicht, ob es darum geht, ihn zu sortieren.
Den gesamten Diskurs, also alles, was gestritten wird online, kann man nicht bewerten. Das ist zu zerfasert.
Nee, natürlich nicht. Aber es ist ja auch nicht die einzige Komponente von einem Diskurs. Ne? Es ist eine große, es ist eine sehr einflussreiche. Also ich meine, zum Diskurs gehört immer auch die Frage, wer spricht mit wie viel Macht oder mit wie viel Einfluss. Und ich würde sagen, so die viele verschiedene Stimmen in den sozialen Medien sind sehr einflussreich für den Diskurs. Aber natürlich gehört schon auch noch, eben die Medien gehören genauso dazu wie politische Instanzen oder eben auch die Wissenschaft. Ich setze es so ein bisschen in Anführungszeichen, weil das irgendwie immer so pauschalisiert klingt. Insofern ist es ein Teil unter vielen. Aber dieser Teil, ich würde da erstmal zustimmen. Ich empfinde das auch als sehr chaotisch. Ich habe es gerade irgendwie auf der Bühne spontan Wilder Westen genannt und habe mich ein bisschen in diese Idee verliebt, weil ich glaube, die trifft wirklich was, ja, das ist weil ein gutes Bild. Weil sie so eine Sache ist mir aufgefallen, jetzt auch in der Arbeit an meinem Buch, nämlich dass Autoritäten in den sozialen Medien oft dann entstehen, wenn sie ein extrem gutes Timing haben. Ne? Also natürlich, sie müssen schon eine Community so ein bisschen haben, aber wenn sie dann sehr schnell sozusagen den Call ziehen und die Ersten sind, ja, die eine bestimmte Lesart, die sehr anschlussfähig ist, bieten. Und ich glaube, so läuft das ganz oft sozusagen in den sozialen Medien. Und mein Ansatz ist natürlich, also wenn man sich so fragt, wie kann man sortieren, aber wie kann man vielleicht das analysieren, wäre eben wirklich all diese Mechanismen sehr ernst zu nehmen und sich eben wirklich auch fast schon so phänomenologisch anzuschauen. Das ist natürlich auch ein Versuch für mich gewesen, das in dem Buch zu tun. Ich kann natürlich nicht alle Facetten mir immer anschauen, ne? Aber ich habe natürlich irgendwie versucht, mir viele Mechanismen anzuschauen, die mir persönlich aufgefallen sind. Und wahrscheinlich gibt es noch einige mehr. Aber ich denke, in dem Moment, wo wir ein Bewusstsein darüber entwickeln, wie das funktioniert, dann kann man sich noch mal ein bisschen anders dazu verhalten. Und deswegen ist natürlich irgendwie so die Grundidee dieses Buches diese Awareness, wenn man so will. Also wirklich auch die Reaktionskultur als so ein strukturelles oder ja Problem anzusehen, das auch uns alle betrifft, ne? In die wir irgendwie alle, die wir online unterwegs sind, involviert sind, das so darzustellen, in der Hoffnung, in dem Wunsch, dass man dann irgendwie erstmal auf eine andere Art teilnimmt an dem Diskurs. Ich glaube, ansonsten kann man nur, wenn man jetzt die Frage stellt, okay, was ist oder was gehört zu dem Diskurs, weiß nicht, Klima, was auch immer, dann klar muss man dann auch diese Vielstimmigkeit eben zeigen oder diese Zerfaserung oder diese Fragmentierung, die es da gibt. Also ich denke natürlich immer so ein bisschen in eine Metaposition zu gehen und einen Schritt zurückzugehen und von außen drauf zu schauen, ist schon ein gutes Mittel dabei.
Kannst du ein plastisches Beispiel nennen für die, also wie in dieser Situation, die du beschreibst oder in diese Meta-Analyse, die du vornimmst, wie da so die Reaktionskultur, kann man das an einem Beispiel festmachen? Der klassische Ablauf meinetwegen von einer Debatte ist oder wie die Reaktionskultur Einfluss hat auf ein Beispiel, was dir jetzt in den Kopf kommt.
Okay, also ein Beispiel, was ich länger beschreibe in meinem Buch, ist ein Posting, das Greta Thunberg, ich glaube so ungefähr 2 Wochen damals nach dem Angriff der Hamas auf Israel getätigt hat. Und sie hatte so ein Foto von sich und ein paar Mitdemonstrierenden gezeigt, also dass sie so eindeutig zu einer Pro-Palestine-Demonstration gehen. Und auf dem Knie einer der Personen auf dem Foto saß so ein kleiner Oktopus, so ein Oktopus-Kuscheltier. Und das schildere ich relativ auch ausführlich und auch aus meiner Perspektive. Wie habe ich das wahrgenommen? Denn, das war jetzt so ein typisches Beispiel, sie hat das gepostet und relativ schnell sozusagen kam der Antisemitismus-Verdacht auf. Das hatte viele Gründe. Zum einen natürlich, weil schon 2 Wochen nach diesem Angriff die Lager sich aufgetan hatten und sozusagen jede Geste, sich für Pro-Palestine auszusprechen, generell auch ein bisschen als antisemitisch erstmal eingeordnet wurde. Aber der Oktopus natürlich nochmal so als, naja, doch vielleicht explizites Attribut einer Ikonografie, die man aus dem Antisemitismus eben kennt. Und gleichzeitig, also meine erste Reaktion auf diese ersten Interpretationen auf das Bild, war so ein bisschen zu sagen, ach nee, das ist doch jetzt nicht so gemeint, das ist doch nur so ein Kuscheltier. Und das spielt doch, also das ist doch jetzt kein antisemitisches Symbol. Warum sollte Greta Thunberg jetzt hier, also ich meine, und also es hat sich mir nicht erschlossen. Ja. Ich habe aber gemerkt, je mehr Interpretationen sozusagen dieser Art auf mich eingetroffen sind, desto mehr fing ich an, tatsächlich zu glauben, okay, das muss antisemitisch sein. Weil wie kann eine Person, die so mediengeschult ist, ne, wirklich, wie kann der dieser Fehler passieren, dass man diese Oktopus, also aus der antisemitischen Ikonografie, ja, so populäre Figur des Oktopus benimmt. Ja. Also irgendwann war ich mir sicher, das ist antisemitisch. Ja. Und dann gab es so eine zweite Welle, weil dann kamen die ganzen sozusagen AutistInnen, die gesagt haben, nein, dieses Kuscheltier ist so ein ganz berühmtes Attribut der Autismus-Community, weil es anzeigen kann, man wendet es so, ne, ob man eben gerade glücklich ist oder nicht. Und das ist eigentlich unsere Ikonografie, in Anführungszeichen, jetzt in dem Fall. Und irgendwann, ne, dann war ich plötzlich gleich wieder so unsicher. Und dann ist mir aber aufgefallen, also jetzt auch, ich habe natürlich ganz, ganz viele Screenshots gemacht über die ganze Zeit hinweg und habe mir auch so diese Postings genau angeschaut, wie unterschiedlich die Intentionen jeweils waren, die eine oder die andere Lesart zu verbreiten. Ne? Ja. Also man hat sofort gemerkt, okay, es gibt diese Fraktion, die sich einfach nur wahnsinnig darauf freut, jetzt endlich Greta Thunberg von ihrem hohen Ross zu stoßen. Es ging jetzt gar nicht darum, ob die wirklich antisemitisch ist oder nicht, aber wir wollen natürlich einfach, dass sie ihre Deutungsmacht verliert. Mhm. Ne? Oder auch umgekehrt. Ne? Die anderen wollten natürlich auf jeden Fall Greta Thunberg in Schutz nehmen und vielleicht all diejenigen noch mal mehr anprangern, die sich hinter Israel gestellt haben und so weiter. Also es gab dann so ganz viele Intentionen. Und dann ist mir bei mir selber aufgefallen, okay, alle Sachen, die ich mir angucke, alle Likes, die ich hier vergebe, ich habe nichts geteilt. Ne? Also ich bin immer schon ein bisschen vorsichtiger. Yeah. Aber die bestärken natürlich die Personen in ihrer Interpretation. Mhm. Und nicht nur die Personen, die Einzelnen, sondern eigentlich die ganzen, ja, ich nenne das auch so die Deutungsgemeinschaft. Denn oft quasi gibt es ja nicht nur eine Person, die deutet, sondern eigentlich gibt es schon so eine Community, in der eine Deutung vorherrscht und die das dann eben so liest. Ne? Und dann ist mir eben so aufgefallen, okay, ich selbst bin so ein starker Teil davon. Und ich selbst bestimme da auch sehr, also bestimme natürlich nicht aktiv mit, aber so passiv sind meine Handlungen eben auch, werden auch gemessen, spielen auch eine Rolle sozusagen. Und genau in diesem Fall drösel ich das so ein bisschen auf. Und das ist auch so ein Fall, wo mir dann ja so verschiedene Arten und Weisen einfach auch der Interpretation aufgefallen sind, wie Leute da vorgehen, eben bestimmte Deutungen zu bestärken oder andere eben ja so in der Unsichtbarkeit dann auch verschwinden zu lassen oder mit ihren eigenen Deutungen zu überschreiben und so. Und dass es da wirklich richtige Deutungskämpfe gibt, die auch mit Quantitäten zu tun haben. Also mit wie viel Like bekommt eine Deutung. Deswegen muss eine Deutung natürlich auch immer möglichst also nicht nur anschlussfähig sein, von vielen verstanden werden, sondern auch popkulturell aufgearbeitet sein. Also für mich ist auch ein Meme zum Beispiel oft eine Deutung von einer Situation oder Ausdruck einer Deutungsgemeinschaft. Ja. Und das verbreitet sich dann natürlich auch wahnsinnig schnell. Und so, genau, würde ich vielleicht mal die Mechanismen beschreiben.
Super, super Beispiel, glaube ich, weil es ganz viele Punkte, auf die ich eingehen wollen würde, irgendwie so anspricht. Das eine ist die Deutung, die Interpretation von etwas, also die Meinung von Person XY, die darauf reagiert, was Greta Thunberg postet, ist dann ja eine Reaktion. Und in dem Moment ist ja eigentlich sozusagen ursprünglicher Post, die Haltung dazu, die Haltung wieder dazu, ist ja alles gleichwertig. Also es hat ja alles eine Gleichwertigkeit, weil es alles im selben Kontext hochgeladen wird, alles auf derselben Plattform vielleicht ähnlich aufgearbeitet. Und was dann ja fehlt, ist eine Art von Moderation. Mhm. Und da spielt ja wahrscheinlich, so verstehe ich es, auch ein bisschen das rein, was du vorhin gesagt hast, welche Rolle Qualitätsmedien spielen.
Ja.
Weil ich erinnere mich gut daran, dass wenn man was dazu gelesen hat in den Qualitätsmedien, also meinetwegen in den Leitmedien, in den deutschen, es ist immer reaktiv, also es ist oder deskriptiv. Es ist immer, das ist passiert und dann hat Person X das gesagt und Person Y hat das gesagt.
Ja.
Wo ich mich frage, das, was offensichtlich NutzerInnen bei Social Media gerade verstehen, also dass man Dinge einordnen muss, müsstet ihr eigentlich tun? Und die Personen, die es einordnen, teilen ja nur ihre Meinung. Also verlieren wir nicht so ein bisschen das Gefühl dafür, dass man, also für eine gewisse Objektivität, also ist ja der Diskurs dadurch nicht automatisch immer aufgeladen durch eine Haltung?
Absolut, ja. Also diese Kritik teile ich tatsächlich sehr, auch in meinem Buch, wo ich nämlich versuche, so verschiedene, also wie transportiert sich eben diese Reaktionsmechanismen eben auch wirklich über den digitalen Raum hinaus. Und da ist Journalismus für mich auch ein Bereich, wo ich das sehr stark sehe und wo ich auch zustimmen würde, dass es immer so ein bisschen, Also A, finde ich, verortet man vieles dann so in dieses Internet und beschreibt das dann so ein bisschen so, was da passiert. Das ist möglich, aber es ist auch möglich, dass man sozusagen vielleicht bestimmte Thesen oder Haltungen, die man sozusagen im Netz gefunden hat, in Anführungszeichen als die eigenen ausgibt oder auf dieser Grundlage einen Artikel verfasst. Aber in beiden Fällen ist das ja was sehr, sehr Reaktives. Und für mich also ist eigentlich auch ganz klar, dass man nicht drum herum kommt, das eben wirklich in dem Sinne auch einzuordnen, dass man die Mechanismen ein bisschen versucht, stärker aufzudecken, die in den sozialen Medien stattfinden und zu dieser Art von Polarisierung vielleicht führen. Dass man irgendwie viel transparenter macht, wie es vielleicht auch zu bestimmten Haltungen oder vielleicht zu bestimmten Meinungen gekommen ist. Und dass man sich nicht sozusagen, also dass man da irgendwie ja doch stärker raustritt und doch stärker nochmal kontextualisiert. Ich will übrigens nicht sagen, dass es gar nicht so ist, ja, aber das, die Tendenz ist natürlich da. Und mir ist auch aufgefallen, dass das, was ich vorhin meinte, ne, dass irgendwie alle Setzungen eigentlich immer so, also auch Themensetzungen, Schwerpunktsetzungen für bestimmte Diskurse so aus den sozialen Medien eigentlich kommen. Und ich glaube, es bräuchte mehr dieser Themensetzungen wirklich auch aus dem, in Anführungszeichen, Qualitätsmedien, aus dem traditionellen Journalismus. Und also
vielleicht ja auch aus dem politischen Geschehen.
Ja, ja gut, das auch. Ja, das würde ich eben auch. Also ja, da sehe ich die Tendenz eben genauso. Ne? Ja. Auch da sozusagen ist man in so einem Reaktionsmodus gefangen. Mhm. Und ich meine, da hat es, glaube ich, noch mal mehr damit zu tun, dass Reagieren eben wirklich immer auch bedeutet, ein Stück weit die Verantwortung für etwas abzugeben. Ne? Man hat ja nur reagiert. Und das sehe ich zum Beispiel in der Politik sehr, sehr oft, aber natürlich auch im Kleinen in den sozialen Medien sehr, sehr oft. Also was mir jetzt irgendwie bei der Sichtung all meiner 1 Milliarde Screenshots, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, wirklich extrem aufgefallen ist, dass viele, viele politische Inhalte immer in Abgrenzung zu schon bestehenden Positionen formuliert werden. Also eigentlich immer als Reaktion. Mhm. Na, also auch gerade jetzt zum Beispiel bei dem Krieg zwischen Israel und Gaza. Seit 2023 ist es wirklich so, dass man sehen kann, so pro-israelische Akteure versuchen immer, ihre Position darauf zu begründen, ja, dass sozusagen der Terror der Hamas zu wenig in den Medien repräsentiert wird, und umgekehrt versuchen pro-palästinische Positionen immer zu sagen, wir müssen so laut sein, weil sozusagen unser Leid nicht in den Medien repräsentiert wird. Aber es ist immer so, es hat immer eigentlich so was Antagonisierendes. Es ist eigentlich immer in Abgrenzung zu etwas, was vermeintlich irgendwie ist. Und das fördert natürlich auch nochmal so diese Polarisierung oder diese Mechanismen, die dann zu so einer Polarisierung führen, weil man immer in Abgrenzung Meinungen formuliert und gar nicht so, dass einfach mal so aus dem Positiven heraus zum Beispiel eine Solidaritätsbekundung macht.
Ja.
Na, also das ist mir schon auch sehr stark aufgefallen. Also dieses, weil Reagieren ist eben eine eigene Art von Handlung. Ne? Ja. Natürlich ist es auch mittlerweile ein wichtiger Content geworden, aber ein reaktiver. Das heißt, einer, der sich so ein bisschen, der ein bisschen die Verantwortung abgibt, der sich ein bisschen dahinter versteckt, ja nur zu reagieren und eben nicht selbst was zu setzen.
Mhm. Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil dann ja auch immer die Frage ist, entstehen dann nicht neue Ideen und vielleicht konstruktive Ideen nicht automatisch immer aus irgendwie was Recyceltem, was Altem? Also wo sind dann die neuen Impulse?
Das ist
also
vielleicht immer so, weiß ich nicht.
Wahrscheinlich, vielleicht ist es immer so, ja. Gibt es wirklich was wirklich Neues oder gibt es wirklich eine neue Idee? Vielleicht nicht, ja. Aber es ist dann natürlich schwierig, gerade aus einer politischen oder auch aus einer journalistischen Sicht einen Impuls zu setzen, der vielleicht neu ist, der anders ist, weil es immer aufbaut auf irgendetwas.
Ja.
Aber was ich an der Geschichte, die du jetzt auch erzählt hast, rund um diesen Post von Greta Thunberg als zweites noch so besonders finde, ist eigentlich die Macht von Symbolen und die Macht davon, Dinge zu interpretieren oder überinterpretieren, je nachdem, wie man das sieht. Das erlebt man ja nun in zig verschiedenen Beispielen, und ich finde, ganz extrem ist ja auch da wieder, was auch in einem rechten Kulturkampf ja eine Riesenrolle spielt, Dinge zu nehmen, die vielleicht gar nicht da sind. Also ich frage mich, fallen wir auf sozusagen einen rechten Kulturkampf rein, indem wir auf bestimmte Dinge reagieren, uns bestimmte Dinge wichtig nehmen, weil eine radikale Kraft, weil eine zerstörerische Kraft sagt, ah, das bedeutet ja das und deswegen ist es so. Also gut, oder ein anderes Beispiel ist ja auch diese ganze Geschichte, die jetzt kürzlich lief, um einen vermeintlichen Shitstorm rund um diese Jeans-Werbung von
Sydney Sweeney,
genau. Ja. Wo dann später sich rausstellte, wenn man das sich das anguckt, es gab da nie einen Shitstorm zu. Also da hat niemand reagiert. Also die Geschichte an sich kann man jetzt finden, wie man sie finden möchte. Da kann man vielleicht drüber debattieren. Aber das Ausmaß, was herbeigeredet wurde, was da angeblich für einen Hass auf diese Firma oder auf diese Situation eingepasselt ist, existierte einfach nicht. Und das kommt ja immer von radikalen Kräften, die entweder ein Symbol nehmen oder eine vermeintliche Aufregung von einer progressiven Seite und sagen, ihr habt da einen Shitstorm und Cancel Culture. Also fallen wir da nicht alle so ein bisschen drauf rein, dass so bestimmte Dinge einfach überinterpretiert sind?
Absolut ja. Das ist auch tatsächlich so ein bisschen das Herzstück von meinem Buch, dass ich das, was du gerade Überinterpretation genannt hast, nenne ich Hyperinterpretation. Du siehst schon, die Vorsilbe Hyper gefällt mir sehr gut. Aber ich mache kurz die Unterscheidung, glaube ich. Denn Hyperinterpretation empfinde ich als besonders perfid und deswegen auch als besonders gefährlich. Und uns ist die Dimension, glaube ich, noch nicht so richtig bewusst dieser Technik. Unterscheide ich so ein bisschen logischerweise Interpretation, Überinterpretation und Hyperinterpretation. Ich will das jetzt nicht allzu trocken machen, aber es ist vielleicht irgendwie so ein bisschen wichtig, weil es auch an uns die Frage stellt, ne, wie wollen wir miteinander umgehen? Und Interpretation jetzt im besten hermeneutischen Sinne ist natürlich erstmal etwas, was der Verständigung dient. Mhm. Ne? Eine Interpretation ist auch eigentlich immer erstmal dem Gegenüber wohlwollend, auch wenn das Gegenüber eine komplett andere, also auch wenn man es sehr negativ interpretieren könnte, sollte man immer erstmal vom Besten ausgehen. Also es ist eigentlich ein sehr zivilisiertes Verfahren, sage ich mal. Und Überinterpretation ist immer schon sozusagen, wie soll ich sagen, dem Gegenstand schon nicht mehr so wohlgesonnen. Das heißt, man interpretiert schon etwas über, weil es vielleicht gar nicht mehr nur ums Verstehen geht, ne? Weil man vielleicht schon eigentlich eine eigene Aussage irgendwie platzieren will. Und Hyperinterpretation wäre für mich so eine rein instrumentelle Interpretation. Und mit instrumentell meine ich, dass man wirklich weiß, jetzt zum Beispiel nehmen wir Greta Thunberg, dass wenn ich Greta Thunberg als antisemitisch frame oder dieses Bild so interpretiere, dann kann ich sie für gewisse Menschen diskreditieren. Ne? Also es ist wirklich so ein ganz aktives Werkzeug in einem politischen Kulturkampf. Mhm. Und man sieht es tatsächlich vor allem bei rechten Kulturen auf jeden Fall. Ich finde, man muss auch vielleicht noch mal so ein bisschen einen Unterschied machen, wann wird diese Hyperinterpretation zynisch? Mhm. Im Sinne von, es ist nicht nur instrumentell, sondern sie interessiert sich überhaupt gar nicht dafür, ob das mit Wahrheit zu tun hat oder nicht. So ein bisschen Frankfurts Bullshit-Theorie sozusagen. Also auch der Unterschied nochmal zur Lüge ist, man interessiert sich überhaupt nicht mehr für die Wahrheit. Mhm. Es geht wirklich nur darum, Deutungen zu machen mit dem Ziel, den Kulturkampf zu führen. Und das sieht man in der ganzen Breite, glaube ich, gerade, dass das stattfindet. Es findet natürlich schon seit sehr vielen Jahren statt. Ne? Man nennt das ja auch den Great Meme War teilweise. Ich denke schon, dass wir uns zu wenig damit auseinandergesetzt haben, wie das funktioniert und wie das aussieht. Und auch dieses Ausmaß der Hemmungslosigkeit, sage ich mal, ne? Auch wieder jede Wahrheit, wieder jeden Anstand zu agieren, dass uns das doch als Gesellschaft, also ich meine, natürlich gibt es viele, die dazu arbeiten, ne? Aber ich würde dennoch sagen, dass es noch viel zu unterbelichtet ist. Und ich glaube halt, dass auch schon so dieser Begriff der Hyperinterpretation hoffentlich so ein Beitrag dazu sein kann. Und in diesem Hyper steckt für mich eben auch, ich habe das vorhin schon so angedeutet, so eine popkulturelle Komponente, ne? Weil sie sind sich nicht nur sozusagen bewusst, dass sie damit jetzt gerade so ein bestimmtes Ziel verfolgen, sondern es geht schon auch darum, zu unterhalten, ja, so sich selbst zu inszenieren. Also es steckt so ganz viel da drin, in diesen einzelnen Formen so von Hyperinterpretation.
Ja, super spannend. stecken für mich auch wieder zwei Dinge drin. Das eine ist, dass ich mich jetzt so die ganze Zeit, wenn du das erzählst und wenn du diese Bestandsaufnahme machst, ich mich immer wieder frage, Reaktionskultur setzt ja irgendwie voraus, dass die Menschen, die daran teilnehmen, und das sind ja so viel mehr Menschen, als früher an einem öffentlichen Diskurs teilgenommen haben, was eigentlich die Motivation ist. Also ich finde es so spannend, sich die ganze Zeit schwirrt mir die Frage im Kopf rum, was für ein Geltungsbewusstsein ja auch in vielen Dingen dahinter steckt. Also dass die sozialen Netzwerke dazu geführt haben, dass so ein Geltungsbewusstsein besteht, dass man nicht mehr so häufig die Frage stellt, kann ich dazu was sagen? Sollte ich dazu was sagen?
Ja.
Bin ich qualifiziert, etwas dazu zu sagen? Nicht, dass ich das jetzt irgendwem automatisch absprechen möchte, aber wenn ich mir überlege, zu vielen Themen, mit denen ich mich intensiv beschäftige, ich würde niemals auf die Idee kommen, öffentlich eine orchestrierte Reaktion irgendwie darauf zu machen, weil ich mir denke, vielleicht, also erstmal, weil man auch die Reaktion ein bisschen fürchtet vielleicht, aber auch, weil ich mich frage, was kann ich denn jetzt dazu beitragen, was habe ich denn dazu zu sagen? Und ich finde das so interessant, weil es ist ja so eine Masse an Menschen, die reagiert auf Dinge und jeder bringt seine Meinung dazu ein. Wo kommt dieses Geltungsbewusstsein her? Das ist für mich so schwer zu greifen.
Ja, interessant. Das hat sicher viele unterschiedliche Gründe, dass Menschen immer eigentlich so ein gewisses Geltungsbewusstsein haben. Und es gab ja am Anfang der Internetforschung, sage ich mal, immer so ein bisschen diesen Vergleich mit dem Stammtisch. Den halte ich natürlich nur so für bedingt richtig, ne? Also da stößt man auch schnell so an die Grenzen dieser Metapher. Aber klar, für viele hat das vielleicht gar nicht so diesen anderen Status. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man wirklich da ein Bewusstsein schafft, dass das eine völlig andere Sache ist, ob sie jetzt im Internet sozusagen diese Art von Diskussion oder Debatten führen, die dann wiederum den Diskurs entsprechend beeinflussen, oder ob sie das irgendwie in ihren privaten vier Wänden tun. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass man, und deswegen glaube ich, muss ich wieder so zurückkommen auf die Architektur der sozialen Medien, dass man immer sich angesprochen fühlt. Also ich glaube, es ist gar nicht immer so das Geltungsbedürfnis. Ich glaube, es ist auch oft die Tatsache, dass man, also man sagt in der Forschung, dass soziale Medien Affordanz sind. Die haben so einen Aufforderungscharakter. Ne? Wenn es in die Timeline kommt, denkst du, es ist an dich adressiert. Du denkst, du bist angesprochen. Mhm. Und natürlich in dem Moment, wo das eine komplett andere Haltung ist, wo da eine komplett andere Weltanschauung ist, dann hat man ja sofort Emotionen dazu. Ne? Mm. Das wird jetzt mir gezeigt. Und dann hat man sofort irgendwie auch gleich wieder den Reflex, vielleicht darauf zu reagieren. Und wir sind natürlich jetzt irgendwie vielleicht auch sehr mediengeschult, aber super viele Menschen sind das natürlich auch nicht und geben sich dann diesem Reflex auch hin. Oder haben natürlich auch schon, also ich finde es auch immer so spannend, ich glaube, manche sind schon auch so sehr intuitiv in ihrem Umgang mit sozialen Medien. Mm. Und die wissen schon auch, dass sie ein bisschen Einfluss nehmen können und nutzen das dann eben auch so. Und deswegen, glaube ich, kommt so Geltungsbedürfnis und dieses Aufgefordertsein, das kommt da so zusammen und ist dann wie so eine explosive Mischung, dass dann doch sehr viel mehr sprechen, genau, als sie vielleicht sollten.
Ja, oder, also das ist ja eine Frage, man kann, auch das soll man ihren, weil zur Demokratisierung gehört natürlich auch, dass jeder diese Stimme nutzen kann und soll und darf.
Ja.
Ich finde es einfach nur eine interessante Beobachtung, weil ich bin durchaus jemand, der eine Haltung hat zu Themen und die auch äußert, aber ich würde immer von mir selbst sagen, ich habe durchaus einen expressiven Charakter, aber würde immer sagen, oh, dazu kann ich da jetzt nichts sagen. Und dann bin ich immer wieder verwundert, wo man teilweise sieht, so, okay, so viel gibst du auf deine Meinung dazu, so viel gibst du auf deine Haltung dazu, dass du das angreifbar machst. Das erfordert ja auch einen gewissen Mut, muss man sagen.
Weiß ich nicht, ne? Also ich glaube, für viele ist es gar nicht so mutig, weil sie sich sehr sicher fühlen auch in den angenommenen Meinungen und Haltungen. Das meine ich auch vorhin, als wir über neue Autoritäten gesprochen haben. Ich glaube, wenn man dann sozusagen innerhalb so einer Deutungsgemeinschaft ist, fühlt man sich sehr sicher in der Deutung. Man ist ja auch gestützt, man ist ja auch gestärkt von anderen, die dieselbe Deutung und Meinung haben. Und deswegen, ich glaube, für die ist es gar nicht mit Mut verbunden. Im Gegenteil. Ne, man fühlt sich ja oft auch, das ist ja so vielleicht so ein Side-Effekt von dieser fragmentierten Kultur. Mhm. Man fühlt sich ja oft sozusagen im Nachteil oder man fühlt sich ja oft als ausgeschlossen, ne, als als die Minderheiten, Anführungszeichen, im Vergleich zu einer wie auch immer gearteten vermeintlichen Mehrheit, die da wohl irgendwo sein soll und gegen die man dann so antritt, ne?
Ja, das stimmt.
Also ich glaube, für viele hat das dann immer so einen gegenkulturellen Vibe auch.
Das stimmt. Ich habe irgendwie in der Schweiz, glaube ich, mal diesen Begriff Counterculture gehört, dass so die sich viele Motivationen immer daraus begründen, dass man gegen etwas eigentlich an Kultur schafft. Das kommt natürlich aus der Kultur, das ist vielleicht nicht immer übertragbar auf Debatten. Das Zweite, was du vorhin aber gesagt hattest, war eben dieses Beispiel, also das Beispiel mit der Hyperinterpretation passt ja auch sehr gut zu diesem Bild davon, dass es fragmentiert ist. Also was ich meine ist, wenn man sich unterhält, wenn man debattiert, wenn man streitet, dann ist doch immer die Frage, sind die sozialen Netzwerke nicht eigentlich so angelegt, dass wir mehr übereinander streiten als miteinander, weil immer eine Gruppe miteinander redet und in die eigene Echokammer und dann regt sich darüber jemand für die eigene Echokammer auf und dann wieder zurück und zurück und zurück. Und interessant finde ich, und da sind wir wieder bei diesem Punkt mit den Qualitätsmedien, drumherum stehen Menschen, vielleicht stehen wir beide auch drumherum, die nicht an der Debatte teilnehmen wollen oder sich das erstmal nur angucken und verstehen im Zweifel bestimmte Codes von bestimmten Gruppen nicht und verstehen nicht, wie die zusammenstehen. Also es ist ja so fragmentiert, dass ich mich frage, wir streiten erstens nicht miteinander, sondern übereinander und zweitens verstehen wir einander dabei ja gar nicht so richtig.
Ja, also dem kann ich auch beiden nur zustimmen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen den Wermutstropfen oder den ich so empfinde, wenn ich so an die Frühzeit der sozialen Medien zurückdenke, wo ich schon noch das Gefühl hatte, doch, da war so dieses Miteinandersprechen durchaus noch vorhanden. Lustigerweise gerade auch in so einer Facebook-Kultur, wenn ich mich so zurück entsinne, was da für Diskussionen stattgefunden haben, teilweise im Kommentarbereich, da hatte ich schon noch das Gefühl von eben Diskussion. Und ich glaube auch, also ich meine, die Frage ist immer, hat das so mit der Bubble-Bildung zu tun, ja oder nein? Natürlich ist das so ein Aspekt davon, auch wenn man ja beobachten kann, dass eigentlich diese Filter-Bubbles jetzt, wenn man sich so neuere Entwicklungen in Hinblick auf Algorithmen anschaut, dass die gar nicht mehr so eine Rolle spielen. Ne? Also gerade wenn man jetzt irgendwie TikTok oder Reels anschaut, das ist ja gar nicht mehr quasi Community-basiert, das ist ja interessenbasiert. Und aber selbst dort sieht man, wenn man sich die Kommentarbereiche anschaut, eine extreme Gegnerschaft und nicht ein Miteinander ins Gespräch kommen, wie es eigentlich vielleicht wieder möglich wäre. Aber vielleicht muss das auch wieder so ein bisschen trainiert werden natürlich. Ne? Man ist ja noch irgendwie auch in diesem Modus drin. Aber da denke ich, kommt doch wieder dieses sich angesprochen fühlen, dieses vielleicht auch eh schon so überreizt sein mit hinzu. Und was war jetzt dein zweiter Punkt nochmal?
Die Frage, ob wir übereinander reden statt miteinander.
Auch, ne? Also ich meine, ich glaube, das war so ein bisschen für mich auch der Grund, warum es mir wichtig war aus so einer Ich-Perspektive, also mich selbst genau zu beobachten für das Buch, um nicht in so eine Situation zu geraten, dass ich so über die da im Netz schreibe oder über so, weil ich glaube, man muss manchmal so auch ehrlich mit sich selbst sein, welche Rolle man selbst spielt natürlich irgendwie dabei und auch klar, wie viel Unwissenheit vielleicht auch dazu beiträgt, in Hinblick auf zum Beispiel bestimmte Codes verschiedener Communities und so weiter, auf die man vielleicht aber trotzdem reagiert, ne, weil man irgendwie einfach keine Ahnung davon hat und so weiter, um etwas zu bestärken, um etwas, um irgendeinem Narrativ vielleicht irgendwie zum Erfolg zu verhelfen. Es braucht sehr viel Kompetenz, also mediale Kompetenz, aber auch sehr viel eben dieser subkulturellen Expertise, um das richtig einzuordnen. Aber es gibt viele Leute, die das tun und es muss halt viel mehr in einem breiteren öffentlichen Diskurs, also hinzugenommen werden, was einfach im Moment nicht so stattfindet. Weil ich glaube, die Kluft immer noch so groß ist zwischen denjenigen, ja, die halt irgendwie soziale Medien jeden Tag benutzen, die dann schon ein Gespür haben eben für subtile Zeichen, Anführungszeichen, ne, oder diese Dinge, und diejenigen, die das überhaupt nicht haben. Also die entweder gar nicht in den Social Media sind, ja, auch die gibt es noch, oder die da wirklich vielleicht sogar relativ unbehelligt von den politischen Diskursen sich bewegen. Und irgendwie, es ist sehr schwer, es an die breite Öffentlichkeit zu vermitteln. Das ist auch was einem natürlich irgendwie immer sofort erst auffällt, wenn man ein Buch macht, weil man sich dann überlegt, wie schreibe ich das denn? Weil wenn ich das jetzt so schreibe, dann werden wahrscheinlich alle Insider denken, oh mein Gott, also das musst du jetzt nochmal erklären. Ne? Und wenn ich das aber irgendwie, wenn ich so Anspielungen mache, dann werden wahrscheinlich die anderen denken, okay, das ist ja eh nur für die Nerds da aus diesem komischen Internet. Also ich glaube, da ist wirklich noch so eine riesige Kluft, die man jetzt doch schnell überwinden muss, denke ich.
Das ist tatsächlich ein super Übergang, weil jetzt hast du eine sehr breite, ja, ich sag mal, Bestandsaufnahme gemacht von dieser Debattenkultur, von dem Diskurs, der online stattfindet, und das, was du gerade gesagt hast, also diese, wer nimmt daran teil und wie nimmt man Menschen mit, ist ja ein ganz wichtiger Faktor dabei. Das Erste, was ich mich frage, ist, kann ich von Menschen, die auch das gute Recht haben, nicht auf den sozialen Netzwerken zu sein, wirklich verlangen, dass sie sich auf die richtigen Stimmen kommen und selbst sozusagen dazu kommen, dass bestimmte Codes, bestimmte Dinge dechiffriert werden können, also dass sie in der Lage sind, diese Dinge einzuordnen. Und das andere ist eben, weiß ich nicht, also wie geht man damit um, wenn Menschen nicht teilnehmen an einem sozialen, wichtigen, an einem gesellschaftlich relevanten Diskurs, weil sie nicht auf Social Media sind. Also das ist ja schon ein Faktor. Es ist ja gerade in Deutschland jetzt nicht gerade die digitalste Gesellschaft der Welt. Und da frage ich mich ja schon, reden wir dann nicht an einem sehr großen Teil der Gesellschaft vorbei und können wir von diesem Teil überhaupt verlangen, dass sie sich up-to-date holen, was im Internet passiert?
Naja, also ich meine, wünschenswert fände ich das tatsächlich schon, dass man es als eine Verantwortung wahrnimmt, die man eben ergreifen kann oder nicht. Natürlich kann man das nie von allen Menschen erwarten oder verlangen. Man kann in der Demokratie ja auch nicht von allen Menschen erwarten oder verlangen, dass sie die politischen Programme lesen, bevor sie eine Wahl tätigen. Auch das passiert nicht. Aber ich glaube, ins Bewusstsein zu bringen, dass es da etwas gibt, das sie tun können, eine Verantwortung vielleicht auch da ist, der man sich annehmen kann. Ich denke, das wäre nicht schlecht. Ich empfinde tatsächlich da so eine Art Verantwortung auch wirklich in meinem ganz persönlichen User-Verhalten. Unabhängig davon, dass man natürlich auch weiß, okay, soziale Medien oder anders, Plattformen haben Interessen. Wir sind extrem determiniert dadurch, wie sie architektonisch gestaltet sind, wie sie durch Algorithmen gestaltet sind und natürlich auch, wie sie zensieren. Ne? Teils natürlich irgendwie auch intransparent. Und das wird auch eher zunehmen als abnehmen. Von daher kann es für mich jetzt durchaus, es ist für mich auch eine legitime Haltung zu sagen, okay, in dem Moment steige ich da aus. Aber natürlich muss einem bewusst sein, dass das dennoch die 80% der anderen nicht machen. Ne? Und dass es vielleicht auch gerade die nicht machen, für die das ein politisches Instrument ist. Und insofern, ja, natürlich würde ich jetzt niemandem sagen, du musst jetzt in die sozialen Medien gehen und jeden Tag 10 Minuten und dann so und so viel liken und nicht liken und so. Ne? Aber man kann schon, also ich glaube, man kann einfach viel bewirken, indem man sich da vielleicht auch zusammentut. Lustigerweise kennt man das ja auch ganz gut so aus der Fankultur. Ich habe übrigens auch ein Buch zu K-Pop geschrieben, deswegen da habe ich mich sehr viel mit der K-Pop-Fankultur beschäftigt. Und da funktioniert es ja auch, also die organisieren sich so krass miteinander, um einfach zum Beispiel sehr viel Aufmerksamkeit für in dem Fall eine bestimmte Band herzustellen. Und man kann organisiert Aufmerksamkeit herstellen. Natürlich müssen das nicht alle machen, ne? Aber diejenigen, die vielleicht das Gefühl haben, politisch handeln zu wollen oder die Verantwortung eben wahrnehmen zu wollen, von denen würde ich dann schon erwarten, dass sie das ernst nehmen. Also soziale Medien als ein Feld, wo das eben stattfindet und wo man eine Handlungsmacht schon auch hat. Also insofern ja und nein.
Ja, aber also ist ja schon so, dass eine politische Parteienlandschaft, Wahlen, auch das Recht an politischer Beteiligung, das ist alles im Grundrecht verbrieft. Es ist nicht, das steht nicht drin, dass das über die sozialen Netzwerke passieren muss. Und meine Frage ist so ein bisschen ketzerisch, weil ja auch immer gesagt wird, und so wie du es beschreibst, ist es ja auch so, es ist eine aufgehitzte Debattenlandschaft, es ist eine aufgeheizte, gespaltene Gesellschaft. Fragmentiert, sagst du jetzt, also ich finde, gespalten ist ja sowieso irgendwie viel zu einfach gesagt. Fragmentiert trifft es wahrscheinlich besser. Aber das sind alles sehr krasse Analysen einer politischen Debattenkultur. Und wenn ich mich jetzt wenn ich mir jetzt überlege, ich kann ja einfach das Handy ausmachen, ich kann den Computer zuklappen, ich kann zu einer Bürgerversammlung gehen, ich kann mich mit meinen Nachbarn austauschen, ich kann...
Was auch wichtig ist.
Genau, aber na, also, ich kann all diese Dinge tun, die sozusagen politische Willensbildung irgendwie auch Teil der politischen Willensbildung sind, und ich kann mich auch informieren über Parteiprogramme, ich kann whatever. Also ich persönlich kenne ehrlich gesagt die Nicht-Online-Lösung, sich politisch zu informieren, nicht mehr so sehr, aber es gibt sie. Und da frage ich mich doch, da ist die Stimmung, würde ich jetzt mal vermuten, oder nehme ich auch so wahr, eine andere. Also das Internet, die sozialen Medien sind wesentlich extremer darin, diese Spaltung offen zu zeigen, als es jetzt ein Gespräch mit meinem Nachbar beispielsweise ist. Das wird nicht für alle Regionen in Deutschland gelten und das wird nicht für die gesamte Gesellschaft gelten. Das zeigen genug Beispiele. Aber so im Gro ist doch die Bestandsanalyse, wir sind eine gespaltene Gesellschaft, eine digitale Analyse und keine analoge. Oder siehst du das anders?
Ich sehe das anders tatsächlich. Ich weiß, dass es gerade jetzt auch immer wieder Diagnosen gibt, die das Gegenteil zu belegen versuchen, dass wir keine gespalten, also ich meine gespalten, ich stimme dir zu, ist vielleicht auch ein bisschen zu polar gedacht. Ja, ne? Aber genau. Auf der anderen Seite, ich habe schon den Eindruck, dass die extreme Politisierung zumindest und auch emotionale Aufladung, die damit verbunden ist, auch längst sozusagen im Real Life angekommen ist. Und ich meine, ich persönlich kenne selber viele Menschen und weiß ich nicht, ob ich, weil es daran liegt, dass ich aus dem Osten komme und auch noch vom Land, die eine komplett andere Haltung haben als ich. Und das ist so emotional aufgeladen. Also auch wenn wir uns begegnen, ist da Herzklopfen angesagt und ist da eine Aggression gleich im Spiel, die für mich sogar noch schlimmer ist als die im Netz, weil es Menschen sind, die ich kenne, die ich vielleicht auch liebe, weil es Menschen sind, die mir gegenüberstehen. Also da schlägt mein Herz eigentlich noch höher sozusagen, als wenn ich jetzt im Netz irgendeinen rechten Troll sehe, der halt wieder, da ärgere ich mich so. Mhm. Ne? Aber es ist nicht, es geht mir nicht so an die Nieren. Also ich sehe durchaus wirklich diese Spaltung oder diese extreme Emotionalisierung im Hinblick auf bestimmte Diskurse definitiv schon auch im Real Life. Mhm. Und deswegen finde ich auch, ist es so ernst zu nehmen, wie so diese ganzen Social Media Mechanismen eben auch ja unsere komplette Kultur einfach schon indoktriniert haben und eben nicht nur den Raum dort, meiner Ansicht nach. Ja,
ja, dahin sollte die etwas ketzerische Frage natürlich führen, weil ich meine, dass digitaler Hass und digitale Wut am Ende immer eine Konsequenz haben, auch im analogen Leben, ist ja völlig klar. Also alleine der Hass, die Homophobie und Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit beginnen häufig im Netz, und der Mut, diese oder der zweifelhafte Mut, solche Taten zu begehen, wird natürlich im Netz geboren. Ich habe es eher in so einem größeren Kontext gesehen, dass wenn ich jetzt, ich glaube, wie gesagt, bestimmte Regionen betrifft das nicht, aber ob nicht theoretisch, oder vielleicht ist die Frage anders gestellt besser, ist der Diskurs, wie er geführt wird online, das Problem, oder sind die Akteure, die daran teilnehmen, das Problem? Das ist vielleicht die Frage, weil wenn man jetzt sagen würde, okay, es gibt Anzeichen dafür, dass diese Spaltung oder diese Auseinanderdriften der Gesellschaft online auch im echten Leben passiert, dann ist ja die Frage, ist einfach der komplette Diskurs online völlig verrückt und chaotisch und das funktioniert nicht mehr, oder sind nur die Menschen, die daran teilhaben, das Problem? Also wie gewinnt man das dann zurück? Wie kriegt man die Kontrolle zurück über einen Diskurs, der in weiten Teilen entglitten ist?
Ich glaube, die Akteure und Teilnehmenden sind konstitutiver Bestandteil eines Diskurses, und ich glaube, deswegen kann man es tatsächlich nicht trennen. Und deswegen muss man ja erstmal feststellen, okay, Diskurse haben sich verändert durch veränderte Akteure. So. Mhm. Und wie das immer so ist, wenn alte Regeln nicht mehr gelten, aber neue noch nicht gefunden werden, geht es jetzt natürlich darum, diese zu finden, ne, diese Regeln, oder auch die Bedingungen zu schaffen, damit unter diesen neuen Regeln, die es irgendwie gibt, ein Diskurs möglich ist, der nicht destruktiv ist. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir eben noch gar nicht. Vor allem nicht in Deutschland, wo man irgendwie noch nicht mal, oder in Europa sozusagen eigene soziale Netzwerke hat. Ja. Das wäre jetzt übrigens zum Beispiel schon mal so ein Weg zu sagen, okay, man merkt ja auch schon, bestimmte Plattformen sind am Sterben, kommen vielleicht auch nicht mehr für uns in Frage. Aber soziale Medien als Grundprinzip das wird nicht weggehen. So, wir müssen uns, glaube ich, schon einfach Wege überlegen, eigene Plattformen, gute Plattformen zu schaffen, in denen dann vielleicht auch Regeln aufgesetzt werden, wie auch immer die aussehen. Vielleicht müssen die auch irgendwie politisch stattfinden, die ja so auf diese neuen Regeln mit besseren Bedingungen reagieren. Aber im Moment wird ja eher das Chaos forciert, ne? Also ja. Im Moment geht es ja eher darum, möglichst viel Destruktion zu erzeugen, um politische Situationen herbeizuführen, die, glaube ich, sich viele nicht wünschen. Und deswegen müsste man eigentlich auch sehr schnell jetzt handeln.
Ich meine, das ist halt das große Problem. Auch die Kräfte, über die wir gesprochen haben, das sind teilweise, ist da der politische Wille da, reines Chaos zu sehen. Ja. Also es geht ja gar nicht mal um eine persönliche Utopie, die mir als Dystopie erscheinen mag, aber die irgendwie zumindest ein politisches Ziel irgendwo hat. Also eine Art von Ideologie, der man noch irgendwo folgen kann, sondern es ist ja einfach nur der Wille nach Chaos. Wie reagierst du auf das Chaos? Wie kann ich auf das Chaos reagieren? Also was mache ich persönlich damit?
Ich persönlich habe dieses Buch geschrieben, um auf dieses Chaos zu reagieren. Also ich bin definitiv, wie soll ich sagen, ich versuche schon sehr, sehr, sehr bewusst mich durch die sozialen Medien zu bewegen und mir wirklich sehr genau zu überlegen, worauf reagiere ich wie. Und meine eigene Strategie ist eben immer sehr viel einfach zu beobachten, es auch zu dokumentieren und für mich dann einzuordnen. Das ist natürlich irgendwie auch für mich vielleicht als Autorin der richtige Weg. Aber ich glaube wirklich, dass wenn das alle doch viel bewusster tun würden, könnte so ein Zivilisationsprozess vielleicht stattfinden. Natürlich nicht sozusagen bei denjenigen, die, die eben das Chaos erzeugen wollen aus politischen Gründen, ja. Aber vielleicht bei denjenigen, die sich, die da vielleicht jetzt noch so ein bisschen auch drauf reinfallen oder die dann doch, ein YouTube-Video über eine Verschwörungstheorie anschauen, weil sie da irgendwie ein Meme oder einen Kommentar online gesehen haben und dann so ein Deep Dive machen und dann irgendwie, eben nicht den Moment vielleicht erstmal so einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, warte mal, also das wäre übrigens mein Tipp, immer bei jedem Posting, bei jedem Kommentar, was man im Internet sieht, erstmal zu überlegen, was hat die Person eigentlich damit bezweckt? Mhm. Ne? Also was ist eigentlich der Grund für diese Person, das jetzt zu teilen?
So cui bono-mäßig.
Ja, den schon. Zunutze, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, das bringt schon ganz, ganz viel. Ich glaube, also zwei Sachen. Also einmal, warum hat die das überhaupt gemacht? Da kommt man schon auf vieles. Die meisten haben ja auch wirklich persönliche Gründe, etwas zu teilen. Und dann natürlich auch, was für einen Effekt hat das sozusagen, wenn ich jetzt reagiere, wenn ich das jetzt kommentiere und so weiter und so fort. Also so in beide Richtungen, glaube ich, sich diese Frage immer zu stellen, wär so ein guter Anfang, glaube ich, so bewusster sich durch das Social Web zu bewegen.
Du hast dich durch dieses Social Web und vor allem durch wahrscheinlich ziemlich viel Hass und ziemlich viel Wahnsinn gesucht, um das Buch zu schreiben, nehme ich mal an.
Ja.
Wenn du das jetzt heute, kommt's raus, jetzt kannst du zurückblicken auf die Arbeit dafür. Lässt das noch Platz für eine digitale Utopie bei dir?
Lange Sprecherpause. Sprechpause. Was, glaube ich, damit zu tun hat, dass es
Wir haben das Gespräch begonnen bei der Demokratisierung von sozialen Netzwerken. Und das war mal eine digitale Utopie. Und wie du sagst, ich erinnere mich gut daran, dass das wirklich mal so ein von wow, was geht denn hier ab zu, ey, das kann genau das sein. Wie viel ist davon jetzt noch übrig bei dir?
Es ist definitiv das pessimistischste Buch, was ich je geschrieben habe. Und auch generell, ich bin eigentlich für meinen Kulturoptimismus bekannt und bin immer die, die sagt, nein, es ist doch alles toll, Digitalkultur und Popkultur und so weiter. Und das hat so viel Kraft und so viel Macht und im Guten, aber eben leider auch im Negativen. Ja. Und tatsächlich ist wenig Raum, finde ich, für Optimismus im Moment. Gleichzeitig habe ich bemerkt bei meiner Recherche, wie viel Luft nach oben ist, um doch viel gestaltender zu wirken. Mhm. Und also alles sozusagen, was vielleicht auch gerade neue Rechte an Vorlauf haben, ne? Also was auch sozusagen die instrumentelle Verwendung von diesen oder ne, die Instrumentalisierung all dieser Mechanismen betrifft. Es gibt Formate, die man sich sicher überlegen kann. Also natürlich ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, dass man als anständiger, seriöser Mensch einfach sehr große Hemmschwellen hat, was sozusagen bestimmte Kommunikationsstrategien betrifft. Ja, zum Beispiel Wahrheit ist komplett egal, streuen wir einfach irgendwelche Gerüchte, weiß ich nicht was in die Wunde und so weiter. Natürlich, so soll es nicht sein, ist ja klar. Ja. Ne? Das sollen wir natürlich irgendwie nicht machen. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr viel Luft nach oben im Hinblick auf, wie kann man Memes nutzen, wie kann man Formate nutzen, die gut funktionieren, die anschlussfähig sind, die in dieser Reaktionskultur einen Bestand haben und wie kann ich sozusagen gleichzeitig so eine Resilienz für diese, also für das Beteiligtsein an der Reaktionskultur erzeugen. Und insofern ist es jetzt nicht wahnsinnig pessimistisch, aber schon, also ich gucke schon sehr besorgt sozusagen auf die Gegenwart der sozialen Medien und natürlich dann darüber hinaus auf all ihre Folgen. Auch übrigens ein Teil vielleicht noch zum Schluss. Es ist nicht nur, dass ich mir quasi die Folgen für den gesellschaftspolitischen Diskurs anschaue, sondern auch wirklich, was macht das mit uns ganz persönlich, so dieses Ausgesetztsein dieser Reaktionskultur. Und deswegen, das ist der Titel, ich nenne es hyperreaktiv, weil ich wirklich glaube, wir sind so hyperreaktiv geworden, also in so einem komischen, fiebrigen Zustand zwischen, einerseits hat man das Gefühl, ganz viel machen zu können, ganz viel bewirken zu können, ne? Und andererseits hat man das Gefühl, man ist so sehr unter Druck, das dann auch wahrzunehmen, ja, sich positionieren zu müssen, irgendwie immer auf alles reagieren zu müssen, was so passiert. Und das kann man irgendwie gar nicht mehr bewältigen. Und diese Situation, glaube ich, ist auch noch sehr unterbeleuchtet. Was macht das mit uns auch als Menschen einfach? Und insofern, ja, aber ja, ein bisschen optimistisch bin ich am Ende natürlich trotzdem.
Auch da wieder lange Sprecherpause. Ja. Ja, vielleicht kommt der Spaß in den sozialen Netzen auch irgendwann mal wieder zurück. Also ich weiß es nicht.
Es ist ja noch Spaß da, ne? Also ich meine, das möchte ich vielleicht schon auch noch mal betonen, dass die Reaktionskultur auch so schöne Formate hervorgebracht hat, ne? Und da passiert auch echt viele tolle Sachen und viele kluge Sachen. Aber ja, natürlich alles so im Freilauf, ne? Also irgendwie eben ohne Einordnung, ohne Kontextualisierung. Und da muss es doch, glaube ich, noch sehr viel mehr, also was gerade abgebaut wird, Moderation, Faktenchecks etc. pp., müsste eigentlich aufgebaut werden, damit sozusagen auch diese guten Bereiche wirksam werden können.
Ja, Moderation, das ist sicherlich richtig. Diese Moderation muss das Gespräch an dieser Stelle beenden. Es hat mir ganz große Freude gemacht, es war wahnsinnig interessant und ich glaube, wir haben für eine nächste Republikas-Folge 10.000 Fragen, die ich dir noch stellen könnte.
Ja. Gerne.
Aber es war eine sehr große Freude und ich danke dir sehr für das spannende Gespräch.
Und ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
Es bleibt am Ende die Feststellung, Reaction is King. Mit dieser Erkenntnis endet nicht nur diese Folge des Republicast, sondern so beginnt auch Anne-Kathrins Buch. Sie eröffnet es mit diesen Worten. Wer kennt es nicht? Kaum hat der Tag begonnen, schon hat man zig Posts und Stories durchgeklickt. Ein Meme geliked, gezögert, ob man ein Meme liken soll, viel zu viele Kommentare und Nachrichten gelesen, manche geliked, sich über einen wildfremden Menschen und sämtliche Live-Ticker-Meldungen geärgert und aus Versehen eine Werbung geklickt, weswegen einem nun monatelang Thermomix-Zubehör angezeigt wird. Wir User reagieren, bevor wir denken. Wir liken, bevor wir fühlen. Wir empören uns, weil es nun mal alle tun. Die frühere räumliche und zeitliche Begrenzung von Reaktionen ist aufgehoben. Ein lokales Ereignis kann binnen Stunden globale Protestwellen auslösen. Kulturelle Trends verbreiten sich in Echtzeit über Kontinente hinweg. Diese Dynamik wird durch Algorithmen systematisch verstärkt, die gezielt reaktionsintensive Inhalte priorisieren. So ist aus der menschlichen Neigung zu reagieren ein kommerzielles Prinzip geworden. In der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie sind Reaktionen zur wichtigsten Währung avanciert. Reaction is King. So ein kurzer Auszug aus der ersten Seite. Und in dieser Folge haben wir auch gehört, was das mit unserer Gesellschaft potenziell macht. Zum einen wird der digitale Raum zunehmend unkontrollierbar. Die Natur unserer Debatten wird verzerrt. Sie werden aufgeheizt. Eine Dynamik, die sich dann auch mehr und mehr in die analoge Lebenswelt überträgt. Es fehlt der Fokus auf Lösung, die Auseinandersetzung mit Wissen und Meinung und die Kanalisation, die eine zielführende Debatte eigentlich bräuchte. Die Plattformen kreieren ihre eigenen Regeln, denen man schwer Herr wird. Wenn wir reagieren, vergessen wir zu agieren. Menschen wie Steve Bannon, die sagten "Flood the zone with shit", wissen das. Das sind Menschen, die der Grund sind, warum die US-Regierung um Trump beispielsweise stetig neue Meldungen verursacht, uns Stöckchen hinhält, über die wir springen sollen. Wenn wir reagieren, verlieren wir den Überblick, verlieren wir das große Ganze aus den Augen und geben einen Teil unserer Macht ab. Doch hier liegt zumindest auch ein Teil der Lösung. Plattformen müssten demokratischeren und wirklich sozialen und austauschorientierten Vorgaben folgen. Ein politischer Akt also, über den wir in diesem Podcast immer wieder sprechen. Aber natürlich ist da auch immer noch die eigene Kontrolle. Das Verhalten auf den sozialen Netzwerken nicht nur als belanglos zu verstehen, ist der erste Schritt. Reaktionen haben eine Aussage. Diese Erkenntnis hilft vielleicht dabei, nicht über jedes Stöckchen zu springen. Eine kritische Auseinandersetzung mit Gehörtem, Gesehenem und Geteiltem hilft, dem eigenen Instinkt zu widerstehen, sofort eine Haltung zu haben. Denn wie so oft scheint es nicht die böse Absicht von Menschen zu sein, die Kern des Problems ist, sondern die Art, wie unsere Kommunikation zu unseren Absichten abläuft. Das war eine neue Folge des Republicast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, auch von unserem Republicast-Spezial mit Markus Beckedahl zur digitalen Zivilgesellschaft, dann abonniert diesen Podcast. Und wenn er euch gefällt, dann bewertet ihn doch. Auch 2026 findet in Berlin die Republika statt. Wenn ihr also vom 18. bis 20. Mai dabei sein wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes. Dort findet ihr alle Infos zu Tickets, zu den SpeakerInnen und zu den Themen. Mein Name ist Jonas Ross und wir sehen uns im Mai in Berlin, oder? Bis dahin, alles Gute und danke fürs Zuhören.